Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wir haben ja gerade schon gesprochen über Erinnern, gemeinsam oder eher nicht so gemeinsam. Und wir reden ja in diesem Sommer in Information und Musik mal grundsätzlich über das Erinnern, über Erinnerungskulturen in einer kleinen Reihe. Und die Kultur des Erinnerns, die sagt ja meist mehr aus über die Gegenwart als über die Vergangenheit selbst. Und was wir uns da jetzt mal anschauen, das ist der Mauerfall. Man kennt ja die Bilder, man kennt die Stimmen, den Klang begeisterter, euphorischer Menschen, immer wieder transportiert in Fernsehdokus, meist pünktlich zu den runden Jahrestagen. Da steht ja auch bald einer wieder bevor. Wenn sich in den vergangenen bald 35 Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer viele erinnert haben, dann fast immer positiv. Es gibt halt auch niemand gerne Wasser in den Wein oder gibt gerne den vermeintlichen Spielverderber. Das ist ja auch nicht einfach. Und deswegen trotzdem gut, dass es Menschen gibt, die es machen. Mit einer habe ich vor der Sendung gesprochen. Lydia Lierke, Politikwissenschaftlerin, geboren 1990 in Hoyerswerda, also ein ostdeutsches Nachwendekind. Und sie ist Autorin und Mitherausgeberin des Buches Erinnern, Stören, der Mauerfall aus migrantischer und jüdischer Perspektive. Frau Lierke, das euphorische Bild von Mauerfall und Wende, das wird ja schon ein bisschen länger hinterfragt. Stichwort Gegenwart, drei wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland stehen ja bevor. Aber die Rolle von Menschen vor und nach dem Mauerfall mit Migrationsgeschichte oder jüdischem Hintergrund, die spielt in den Erinnerungen kaum eine Rolle. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage. Normalerweise beantworte ich die Frage ja immer andersrum mit, was wird in diesem Buch zusammengefasst und welche Erinnerung wird eigentlich gestört? Und das Erinnern, was gestört wird, also was dieser Titel eigentlich schon anspricht, ist ja ein nationales Erinnern, also ein nationales Erinnern an eine friedliche Revolution als eine deutsch-deutsche Vereinigung, die größtenteils gewaltfrei entstanden ist. Und ich glaube, dieses gewaltfreie deutsch-deutsche Narrativ, in dem sich Deutschland endlich wieder vereinigen kann, in dem Deutschland wieder als Einheit gefeiert wurde. Und das hat natürlich einen Nationalismus hervorgebracht, der ganz lange durch die Teilung Deutschlands auch nicht in einem öffentlichen Diskurs stattfand. Diese Geschichte von endlich sind wir wieder vereint. Und darin haben natürlich Menschen, die dieses Land nach 45 auch wieder mit aufgebaut haben, mit der sogenannten, als sogenannte Gastarbeiter oder Vertragsarbeiter, keine Rolle gehabt. Also das, was mit den Menschen passiert ist, vor allem auch in der DDR, aber auch in Westdeutschland, die seit den 60er, 70er Jahren aus der Türkei, aus Italien, aus Vietnam, aus Angola und verschiedensten Ländern gekommen sind, haben darin keine Rolle gespielt. Und ich glaube, die Frage, die Sie gestellt haben, warum diese Menschen darin keinen Platz haben, ich kann die ehrlich gesagt nur so beantworten, dass sie in einem Narrativ, was Deutschland in diesem beide Länder kommen wieder zusammen, darin keinen Platz hatten, um diese große Einheit zu feiern.
Haben Sie denn tatsächlich das Gefühl gehabt, das Buch heißt ja Erinnern, Stören, ich weiß nicht, in Gesprächen oder in Vorträgen oder Ähnlichem, da fühlen sich Menschen tatsächlich gestört? Also ich meine, wer stört, nervt ja auch ein bisschen.
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ein Erinnern ist ja immer auch eine Erzählung und eine Geschichte, die man sich erzählt und die aus verschiedensten Ereignissen zusammenkommt. Also ich glaube, es ist ja immer auch eine Frage der Perspektive, wer an was erinnert. Und diese nationale Erzählung von einer friedlichen Wiedervereinigung, die hat natürlich keinen Platz für Rassismus und für rassistische Anschläge wie in Mölln und Solingen und Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, all das, was in den 90ern passiert ist. Und ich glaube, wenn man die Leute damit konfrontiert, dass diese deutsche Geschichte der sogenannten Wiedervereinigung vor allem auch auf den Rücken vieler Menschen getragen wurde, die nicht in diese Erzählung passten, und dass es einen Rassismus gab, der natürlich auch schon vor den 90er Jahren stattfand, aber in den 90er Jahren massiv zum Erblühen kam, das stört Menschen auf jeden Fall in ihrer Erinnerung. Ja.
Da würde ich mal noch näher drauf eingehen. Also Sie nennen die Wendejahre einen gewaltvollen Transformationsprozess. Und Sie schreiben da in Ihrem Buch, mit dem nationalen Taumel ging ein alltäglicher sowie struktureller Rassismus einher. Aber der Rassismus, Sie haben es gerade auch schon so angedeutet in der Antwort, der ist ja nicht durch den Mauerfall sozusagen wie aus dem Nichts auf die Welt geraten. Trotzdem wurden Menschen, so wie es dann auch heißt in Ihrem Buch, plötzlich aus der nationalen Gemeinschaft aussortiert. Wie ist das passiert? Was ist da passiert?
Genau, da haben Sie jetzt die These des Buches genannt, die aus der Analyse dieser ganzen Beiträge, die ja in diesem Sammelband, über das wir gerade sprechen, sozusagen im Nachgang in diesem von uns analysiert wurde. Und was wir in diesen ganzen Beiträgen im Buch gelesen haben und festgestellt haben, ist, dass es auch in den 80er, 70er Jahren natürlich Kämpfe um Anerkennung, um Bleiberecht, um ein gutes Leben hier von ganz vielen Menschen, die als Gastarbeiter und Vertragsarbeiter gekommen sind, schon stattgefunden hat. Und es gab zum Beispiel auch gewerkschaftliche Prozesse, vor allem in Westdeutschland, in Pierborg-Neuss zum Beispiel, wo Gastarbeiter und Menschen, die also deutsche Staatsbürger dafür gekämpft haben, dass alle den gleichen Lohn bekommen. Das heißt, es gab eigentlich schon total viele Kämpfe, die auch in diesem Buch mit aufgezählt werden, also migrantische Kämpfe, die dann in den 90er Jahren wieder gekappt wurden. Also vieles der ganzen Kämpfe um Anerkennung, um gutes Leben hier und gleiche Rechte wurde dann in den 90er Jahren wieder unsichtbar gemacht und spielte viel keine Rolle mehr. Und das wird in diesen vielen unterschiedlichen Beiträgen im Buch auch immer wieder erwähnt. Dass viele Menschen auch wieder, also ne, die durch Kohl wurde, gab es diese Asylrechtsverschärfung dann in den 90er Jahren. Familiennachkommen wurde damit viel komplizierter gemacht, als es war. Also es gab wie so eine Zäsur in der Einwanderungsgesellschaft, die ja Deutschland auch eigentlich damals schon war, die uns dazu geführt hat, diese These so stark da auszudrücken.
Das Schreiben einer migrantischen oder dann in der Folge postmigrantischen Geschichte ist ja, ich glaube, so würden Sie es wahrscheinlich auch sagen, eine Art von Selbstermächtigung. Mhm. Wo steht diese Selbstermächtigung oder diese Art von Geschichtsschreibung inzwischen?
Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert, auch nochmal so in den letzten tatsächlich 5 Jahren, würde ich sagen. Also vieles in dem Buch, da sind viele Beiträge drin von Menschen, die schon in den 90er Jahren erwachsen waren und in den 90er Jahren auch schon Analysen hatten über das, was passiert ist. Gleichzeitig spricht in dem Buch aber auch eine Generation, die in den 90ern erst geboren wurde. Und das macht das Buch total spannend, weil sozusagen Analysen 30 Jahre später aus meiner Perspektive zum Beispiel da drinstehen und Analysen von Menschen, die in den 90ern schon in der Lage waren, gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren, aber jetzt sozusagen 30 Jahre später nochmal darüber schreiben. Da ist unheimlich viel passiert, gerade auch in Ostdeutschland. Ich glaube, da war Westdeutschland schon an einem anderen Punkt als in Ostdeutschland, wo sozusagen die sprechfähige Generation jetzt erst erwachsen ist. Und dieser Kanon zwischen Ost und West vermischt sich aber immer mehr. Also in dieser Erzählung von, was ist eigentlich eine ostdeutsche Migrationsgeschichte, was waren ostdeutsche migrantische Kämpfe, gibt es gerade unheimlich viel Aufarbeitung in Form von Theaterstücken, Texten. Da würde ich sagen, hat die postmigrantische Gesellschaft, in der wir leben, auf jeden Fall arbeitet ganz viel davon auf, was die Eltern erlebt haben.
Als es jetzt zu diesen rassistischen Ausschreitungen in den frühen 90er Jahren kam, nicht nur in Ostdeutschland, haben Sie ja gesagt gerade, da schrieben ja die Zeitung damals von zum Beispiel halbstarken Chaoten, von jungen Männern, die vielleicht zu viel getrunken haben. Und der Subtext, den ich so ein bisschen unterstelle, ehrlicherweise, war ja so, naja, wir waren ja alle mal jung und haben Dummheiten gemacht. Meine These ist, dass da Bewusstsein gewachsen ist in den vergangenen Jahren und man würde sowas heutzutage so nicht mehr lesen. Stimmen Sie zu?
Ich würde die These gern bejahen, aber ich habe das Gefühl, der Diskurs ändert sich gerade wieder sehr stark. Mhm. Vielleicht würde man die Leute nicht mehr als halbstark und jugendlichen Leichtsinn und das mit jugendlichem Leichtsinn abtun. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine gesellschaftliche Aufmerksamkeit dafür oder eine andere gesellschaftliche Aufmerksamkeit für rassistische Anschläge und rassistische Gewalt. Aber ich befürchte, dass wir da gerade wieder an einem Punkt sind, der die rechte Gewalt relativiert.
Frau Lierke, Sie sind als Projektleiterin beteiligt an den Planungen eines NSU-Pilot-Dokumentationszentrums, und zwar in Chemnitz. Glauben Sie, es besteht eine Gefahr, dass die Erinnerung an die NSU-Mordserie, dass die auch migrantische Perspektiven außer Acht lässt oder nicht genug beachtet?
Also die Gefahr besteht auf jeden Fall immer, und wir haben uns also auf jeden Fall den Angehörigen der Opfer des NSU zu verdanken, dass wir gerade an diesem Punkt sind. Dass es Dokumentationszentren in Deutschland geben soll, die den NSU-Komplex aufarbeiten, haben wir den Angehörigen zu verdanken und einer Zivilgesellschaft, die sich immer wieder kritisch darauf bezogen hat, dass der NSU-Komplex aus einem strukturellen Rassismus heraus entstanden ist und so lange auch unentdeckt bleiben konnte. Und ich glaube, die Gefahr des Vergessens an die Opfer des NSU besteht immer. Wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die auch die Forderungen der Angehörigen immer mit in die gesellschaftliche Analyse zieht. Und ich glaube, wenn das nicht mehr passiert, dann besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass das Erinnern an die Opfer des NSU untergeht. Und deswegen ist auch diese Arbeit von Gedenkorten und Dokumentationsaufbau von Bildungseinrichtungen und Dokumentationszentren total wichtig.
Aktuell ist es ja so, dass Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten versuchen, Erinnerungen, ich will nicht sagen umzuschreiben, aber doch mindestens umzudeuten, gerade an die deutsche Geschichte oder auch an die deutsch-deutsche Geschichte. Glauben Sie, dass Sie damit Erfolg haben können?
Also ich würde sagen, aktuell haben Sie damit auch Erfolg, leider. Und deswegen ist es umso wichtiger, da eine andere Erzählung auch zu haben und eine andere Erzählung auszumachen, die ausgeht von nicht nur rechter Gewalt, sondern vor allem von einer migrantischen, postmigrantischen Gesellschaft oder auch Einwanderungsgesellschaft. Also es ist wichtig, nicht nur die Gewalt zu betonen, sondern auch sich anzuschauen, in was für eine Gesellschaft leben wir eigentlich durch Migration, durch gesellschaftliche Kämpfe. Und da immer wieder ein Gegengewicht zu stellen. Denn ich glaube, es ist viel einfacher, sich an Erzählungen zu machen, indem man sich nicht mit Widersprüchen auseinandersetzen muss oder vielleicht auch mit eigenen diskriminierenden Strukturen. Und deswegen ist die Gefahr, dass sie damit erfolgreich bleiben, auch sehr hoch.
Lydia Lierke, Politikwissenschaftlerin und Publizistin, mit ihr habe ich gesprochen über Leerstellen in der Erinnerung an Mauerfall und Wendejahre. Und die Aktualität dieser Frage, wie erinnern an diese Transformation, die wird vermutlich auch heute eine Rolle spielen, wenn in Thüringen und Sachsen jeweils ein neuer Landtag gewählt wird.